Radio frei. 96,2. Herbst, da mach ich jetzt was
Herbst. Monatsrückblick.
Radio frei.
Ihr hört den Monatsrückblick hier bei Radio frei. Mein Name ist Christine. Wir schauen, wenn ihr mögt, gemeinsam zurück auf den Monat Februar hier im Programm bei Radio frei. Welche Themen waren wichtig? Welche Musik und drumherum? Klar ist, ein Programm von einem Monat kann hier in 2 Stunden niemals vollständig sein, niemals alles enthalten, nie alle Stimmen zum Klingen bringen, aber er kann Ausschnitte zeigen. Und das möchte ich tun in den kommenden 2 Stunden. Die Themen in einem schnellen Überblick sind das Leben auf der Raumstation ISS, ein Rückblick auf das Erfurter Gedenken an die rassistischen Anschläge in Hanau. Die Berlinale wird Thema sein, aber auch Wehrpflicht, die Schulzeit, Sport, Poesie und die Arbeit der Bahnhofsmission. Dazu gibt es natürlich auch viel Musik. Dieser Monatsrückblick auf den Monat Februar beginnt mit einem traurigen Thema, denn unser Radiomacher Josch ist am 29. Januar diesen Jahres gestorben. Josch war viele, viele Jahre lang hier im Radio aktiv, ein Mitstreiter, engagiert, vor und hinter der Radiotechnik, an Playlisten, am Radiocontainer, in vielen, vielen Treffen und Gelegenheiten. Und Josch ist abrupt verschwunden und das hinterlässt bei ganz vielen Menschen eine ganz schmerzhafte Lücke. Und Josch war unter anderem auch Gründer der Sendung Partyzone hier bei Radio frei, die Samstagnacht läuft. Und in einer Ausgabe der Partyzone im Februar hat sein Freund und Mitmoderator DJ Lexi sich erinnert.
Schönen guten Abend hier in der Partyzone auf Radio frei. Mein Name ist DJ Lexi. Jo, heute fangen wir mal mit einem kleinen, leider schlechteren Ton an, nämlich Grüße gehen raus an den Josch. Der ist leider am 29. Januar verstorben. Der Gründer der Partyzone, mein Mentor, der mich in die Partyzone geholt hat. Ihm habe ich alles zu verdanken. Wir gedenken an ihn, ich denke an ihn, deswegen erstmal ein paar Klänge, die zum Nachdenken anregen. Ihr seid auf Radio frei in der Partyzone. Viel Spaß.
Like I'm waiting, like I'm watching.
Ja, hier ist nochmal der DJ Lexi. Heute steht die Sendung unter einem sehr komischen Stern. Der Josh, der Gründer der Partyzone, ist leider am 29. Januar verstorben. Gebührend geht der Beat aber weiter, so wie er sich gewünscht hätte. Und deswegen habt viel Spaß die nächsten 4 Stunden mit mir, mit DJ Lexi. Und ja, in Gedanken sind wir bei dem Josh, unseren Freund, unseren Radiomacher, unseren Menschen, der uns immer Halt gegeben hat. Auf seine ganz gewisse eigene Art, ihm zu ehren, gibt es heute sehr viel Melodie und sehr viel, trotz alledem, positive Energie.
Das war Musik aus der Sendung Partyzone im Februar bei Radio Frei. Danke an DJ Lexi für diese Musik und für das Erinnern an unseren Radiomacher Josh. Die Partyzone geht weiter und ganz viele Erinnerungen an Josh, die werden bleiben. Hier im Monatsrückblick bei Radio Frei werde ich in den kommenden 2 Stunden auf das Programm im Februar zurückblicken mit vielen verschiedenen Beiträgen und Musik. Und möchte jetzt einsteigen mit einem inhaltlichen Beitrag, der uns in den Weltraum führt. Denn Detlef moderiert hier bei Radio Frei die Sendung Raumfahrtjournal. Und es ist nicht allzu lange her, da flogen neue Crewmitglieder zur ISS, zur Internationalen Raumstation. Vorher hatten andere Teammitglieder ihre Mission vorzeitig abgebrochen. Das war Anlass für Marie, sich einmal mit Detlef zu unterhalten, nämlich über grundsätzliche Fragen. Wie ist das denn mit dem eigentlichen Auftrag einer Raumstation und wie gestaltet sich der Alltag dort? Einen Auszug aus diesem Gespräch hört ihr nun und dabei geht es um die Auswirkungen der Schwerelosigkeit, aber auch um die Themen Essen, Schlafen und den Krach, der dort oben herrscht, auf einer Raumstation.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen direkt auf die Raumstation. Du hast schon von der Schwerelosigkeit gesprochen, die manchmal von Vorteil ist bei bestimmten Forschungsfragen. Aber die ist ja auch ganz hinderlich. Ich habe gerade so eine ganz komische Frage im Kopf. Wie schlafen die da eigentlich? Also was für Herausforderungen haben denn die Leute auf der Raumstation mit der Schwerelosigkeit?
Die Schwerelosigkeit ist natürlich mitunter sehr unangenehm. Mhm. Und zwar im Anfangsbereich. Also viele Astronauten und natürlich die Frauen auch, sind ja auch nicht anders, denen ist es in den ersten Stunden und Tagen, also man sagt meistens so die ersten 48 Stunden, dass sie unter Gleichgewichtsstörungen leiden, also Übelkeit, Erbrechen und das ist natürlich nicht besonders schön. In der Regel nach 48 Stunden ist das weg. Dann hat sich der Körper einigermaßen angepasst. Mhm. Und dann fühlen sie sich auch wohl. Natürlich wird vor der Kamera dann in der Schwerelosigkeit Purzelbäume geschlagen und so weiter. Ja, das kann auch dann sehr angenehm sein. Und schlafen, die haben ihre Kabinen zum großen Teil mittlerweile, wo sie sich dann in so eine Art Schlafsäcke hineinkriechen und dann sind sie fixiert.
Aber waagerecht?
Also,
wir wissen, es gibt ja gar kein waagerecht.
Nein, das nicht. Natürlich, aber längs sind sie in der Kabine drinnen.
Okay.
Und es gibt auch welche, die das große Glück haben, an der Seite ein kleines Fenster zu haben, wo sie dann sogar nach draußen schauen können. Mhm. Also es gibt eine gewisse einen persönlichen Rückzugsort, dass man auch mal für sich ist. Wobei mittlerweile, weil die Rahmenstation so groß ist, das kann man ja auch in Fernsehaufnahmen sehen, kann es passieren, dass sie sich zig Stunden am Tag überhaupt nicht sehen, weil die 7 Leute sich verteilen über die Rahmenstation und jeder sein Forschungsprogramm oder seine Wartungsarbeiten abwickelt. Dann, wenn er Hilfe braucht, ruft er dann oder ist mit der Bodenstation verbunden, um die entsprechenden Aufgaben zu bewältigen. Mhm. Und deshalb, natürlich gibt es die Essenszeiten, wo sie zusammenkommen. Und man ist auch davon abgekommen, was früher mal zum Beispiel am Space Shuttle, die waren ja immer nur kurzfristig oben, und um die Zeit zu nutzen, die hatten ja ein kleines Labor mit, Space Lab zum Beispiel, was von Europäern gebaut worden ist. Und die haben in Schichten gearbeitet. Und das hat man bei der Rahmenstation nicht mehr gemacht, weil das durchaus stört. Also das soll dann Ruhe einziehen. Ein ganz anderes Problem auf der Rahmenstation, was mich persönlich sehr nerven würde, ist der Krach. Mhm. Man glaubt auf der einen Seite Schwerelosigkeit, klingt so wie Ruhe, mhm. aber in Wirklichkeit ist es relativ laut, weil die klimatischen Bedingungen müssen und die Temperaturen müssen aufrechterhalten werden. Und da sind natürlich Pumpen am Werk und Motoren, und das hat ständig ein Brummgeräusch. Mhm. Ich vermute mal, dass es nach ein paar Tagen, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man das ausblenden kann. Aber wer das nicht kann, der hat natürlich ein Problem.
Und ist das bei Raumfahrtnahrung, habe ich noch so ganz klischeehaft diese Tuben im Kopf. Ist das so? Essen die so solche Sachen?
Ja, das hat auch große Entwicklungssprünge gemacht. Die haben natürlich auch nach wie vor Tuben und verschiedene Gerichte. Die haben aber einen Ofen mit. Und in dem Ofen werden auch dann warme Gerichte.
Oh.
Die rühren das nicht selber an, sondern das ist in Büchsen
so
oder
Assiettenform. So.
Und dann ziehen sie, machen es warm und löffeln das ganz normal. Und wenn die Kamera dabei ist, werden dann eben irgendwelche Kunststückchen gemacht, wie die Speise durch den Raum fliegt und er sie mit dem Mund oder sie mit dem Mund einfängt. Ja, was ganz schön ist, wie man die Sprünge sehen kann. Auf der chinesischen Rahmenstation hat es vor ein paar Tagen sogar Geflügel gegeben. Man hat also, ich will jetzt nicht sagen, Goldbroiler gemacht, aber war ja ohne Knochen. Aber man hat gesehen, wie sie die aus dem Ofen rausgenommen haben, aus dem Herd, wie ein Rost, lagen die Scheiben drauf und haben die dann genüsslich gegessen. Wie sie auch kleine Kuchen backen und solche Sachen.
Aber wie geht das dann ohne Schwerkraft?
Ja, die werden fixiert auf einen kleinen, wie so ein kleiner Rost ist das. Zumindest hat man das so gesehen und kommt dann in, es ist auch wirklich nur ein kleiner Ofen. Also Simon kann man mit dem Ofen nicht ernähren, glaube ich. Oder man muss öfters Essen zubereiten. Aber auf die Art und Weise funktioniert das.
Sagt Detlef, unser Spezialist, wenn es um das Thema Raumfahrt geht. Das war ein Auszug aus einem Gespräch mit Marie über den Alltag im Weltraum. Und das ganze Gespräch könnt ihr nachhören in der Mediathek unter radiofrei.de. Und da heißt der Artikel Übelkeit, Faltenstraffung und Wasser im Helm über die Arbeit und den Alltag auf der ISS. Und das Raumfahrtjournal könnt ihr jeden ersten Sonntag im Monat hören, 19 Uhr. Wenn ihr also gerade die Sendung live hört, am Sonntag, den 1. März, hört ihr das Raumfahrtjournal direkt am Anschluss an diese Sendung um 19 Uhr. Und eines der Themen wird sein, die Aktivitäten um und auf der Internationalen Raumstation ISS. Mit ganz irdischer Musik geht es weiter aus der Sendung Play Some Records hier im Programm, anmoderiert von den beiden Moderatoren Roman Tisch und A Serious Man. Sie stehen für die Sendung Play Some Records an den Plattentellern und naja, manchmal ist es nicht ganz so wichtig, wie man die Band ausspricht, wenn es doch eigentlich um die Musik geht.
It's a shame how this world has changed von den Gospel Wimmix. Also ich... WYMIX. WYMIX? Die Gospel WYMIX, egal, das ist ein starker Song. Viel Spaß.
Danke an die DJs der Sendung Play Some Records für diesen Song, gehört im Monat Februar. Wir bleiben hier im Monatsrückblick bei diesem Monat, gehen aber 27 Jahre zurück, nämlich in den Februar 1999. Ein Relikt aus dieser Zeit hat nämlich Björn Schorr gefunden im Schauspielhaus, aber der Reihe nach. Seit mehr als 200 Jahren gibt es diesen Ort der Kultur im Klostergang 4 in Erfurt, das alte Schauspielhaus. Aber das, was darin geschehen ist, das hat sich immer wieder geändert über die Jahre. Ganz aktuell wird das ehemalige Schauspielhaus zu einem Kulturquartier umgebaut. Und während dieser Umbaumaßnahmen, da treten immer mal wieder Fundstücke auf und damit kommen auch Zeitzeugnisse ans Tageslicht. Überreste und Relikte ist eine Rubrik hier bei Radio Frei, die diese Fundstücke ins Radio bringt. Dazu hat sich Ulrich mit Björn Schorr unterhalten.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft, Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
So, Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus ist hier. Es geht um die Kulturfragmente, das heißt Fundstücke, die überreicht werden, die gefunden werden. Und jetzt hast du dir hier so ein quadratisches, gefaltetes Ding in der Hand. Das sieht sehr, sehr dreckig aus. Das ist wahrscheinlich vor kurzem erst aufgetaucht vielleicht, oder?
Genau, das ist jetzt erst im November aufgetaucht, als die kleine Bühne zurückgebaut wurde im ersten OG vom Villateil, vom Schauspielhaus, wo halt damals das Puppentheater und das Kindertheater gegründet wurde. Und wir haben jetzt hier einen Flyer von 1999. Eine Nacht im Februar von Stefan Goethe. Und das Besondere an dem Flyer ist nicht nur das Format, also so ein quadratisches Format, wahrscheinlich 15x15, sondern es ist so ein Aufhaltflyer, wie so ein Stern, aus dem dann der Inhalt erwächst und es ist dann, wie ihr dann auch später sehen werdet, so gehalten, dass es eigentlich ein Grundformat A4 ist, wo die Ecken eingefaltet werden, alles zweifarbig in so einem schönen, fast schon Yves Klein Blau, jedenfalls auf der Innenseite, wo halt nicht der Staub so doll gewirkt hat. Da sieht man halt noch so ein bisschen besser, wie der Blauturm im Original war. Auf dem anderen sieht man halt mehr den Staub und der ist halt auch sehr doll. Und hier ist eine ganz kurze Beschreibung, wie viele Bestandteile es hat. Es hat halt 4 Bestandteile und ich würde einfach mal den ersten vorlesen. Jetzt ist eine Nacht im Februar und der Junge denkt, warum müssen alle immer sagen, ich bin der Beste, mein Bild ist am schönsten, ich bin der Stärkste. Zweitens, warum sagt man nicht lieber, was für schöne Bilder wir hier in der Klasse zusammen machen. Es ist doch egal, wie die Bilder aussehen. Hauptsache, alle tun ihr Bestes. Drittens, und dass man das mag, was die anderen zeichnen. Dass man sich gegenseitig aufmuntert, sodass man merkt, man gehört zusammen. Stellt euch vor, wie das wäre. Also das sind sozusagen Thesen, die schon in der Ankündigung und der Programmbegleitung, die ja am Ende nicht so aufwendig ist wie viele andere, die wir vorstellen, anklingen, in der Mitte dann ganz zentral nochmal der Titel mit den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern und es ist eine Inszenierung von Roland Heitz, Ausstattung Angelika Baumgart-Wolf und Musik Joachim Böse und am 2. Februar 1999 wurde es uraufgeführt, dauerte 90 Minuten und es war ein Kinder- und Jugendtheaterstück. Also wahrscheinlich in der Spielzeit vor diesem Spielplan oder auch in der gleichen Spielzeit, aber dann im Februar 99 lief.
Und der Inhalt geht ja wahrscheinlich so ein bisschen gemeinschaftliches Handeln in einer vermutlich Schulklasse, was ja auch zitiert wird, dass man also nicht gegenseitig aufeinander rumhackt, sondern versucht, an einem Strang zu ziehen. Das ist, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ist das wahrscheinlich durch alle Schülergenerationen und ein Thema, das immer wieder mal aufs Tapet gehört.
Und in diesen faltigen Dreiecken sind halt so Stills aus verschiedenen Posen, die der Hauptdarsteller einnimmt, abgedruckt, die halt so ein bisschen auch so eine Mischung aus Clownesca, Maskerade für mich jedenfalls erzeugt und dann ist eins aber dann halt auch ein Affenkostüm, also es bleibt spannend, eigentlich herauszufinden, was vielleicht dann doch im Stück, im Dialog mit verschiedenen Protagonisten, weil es nicht beschrieben ist, dann doch umgesetzt.
Genau, also es, ist so, es sind so futuristische Kostüme
auch, also auf jeden Fall.
Verfremdet auf alle Fälle so. Da kann man ja ganz gut dann so Charakter rausarbeiten, wenn man die, sagen wir, mit Kostümen einfach so ein bisschen von der gelebten Realität abheben kann. Da können die ja ganz andere Sachen sagen dann eigentlich und glaubhaft rüberbringen vielleicht, ja.
Ja, ziemlich spannend. Aber wir haben halt nur noch den Flyer und der macht schon Lust auf mehr,
genau,
würde ich sagen.
Ja.
Dieser Flyer war ein Programmheft aus dem Jahr 1999, gefunden im alten Schauspielhaus. Titel des Flyers: Eine Nacht im Februar. Diese Kulturfragmente, Überreste und Relikte aus dem Schauspielhaus könnt ihr hier im Programm von Radio Frei hören. Am Dienstag im Vormittagsmagazin, unterdessen zwischen 9 und 11 Uhr. Für die nächste Musik beamen wir uns wieder zurück aus dem Jahr 99 ins Jahr 2026. Es wird politische Musik, gehört in der Sendung Universal Spezial, Montag ab 7 Uhr. Jasmin und Marlene waren im Studio, sie hatten sich über den Januar unterhalten, unter anderem auch Politik in Zahlen und Fakten gegossen. Und für den folgenden Song haben sie sich dann entschieden.
Da habe ich euch direkt mal einen Song mitgebracht, der ein bisschen auf die Missstände gerade im US-amerikanischen Umfeld anspielt. Ich fand den sehr gut. Er ist sehr laut für die, die morgens gerne mit ein bisschen Gebrüll aufstehen. Für alle anderen vielleicht einen Tick ruhiger stellen. Hier ist Threat Level Orange von Earth to Eve.
Due to unprecedented civil unrest, all forms of protest are now classified as acts of terrorism. This is not a test. This is not a test.
Coward, traitor, liar, foe, grab a tyrant by the toe, fuck a fascist puppet show, line them up like dominoes. Never bowed to a bitch in a toupee, yelling free speech but controlling what the news say. The Lorax called, it's time to find a new shape. RuPaul's never seen a beat that bad on Drag Race. Ain't it obvious the person in the office is a racist? Bragging in the mail, but he opposes immigration. Someone's abolita, not a foreign armed invasion. That would be the mass man reading graduation ceremonies. Unmarked van snatching people out the street. Broken Amendments 5, 10, and 14 at least. But please tell me again, oh, this is still democracy?
Repeat. This is not a test.
Coward, traitor, liar, foe, grab a tyrant by the toe, fuck a fascist puppet show, line him up like dominoes. Coward, traitor, liar, foe, grab a tyrant by the toe, fuck a fascist puppet show, line him up like dominoes. Please explain it to me. The man in charge of the economy's got 6 bankruptcies. Huh? Asking ChatGPT to define GDP, defunding education when half the country can't read. Well, now it's clicking for me. You need the people asleep, and knowledge is the greatest threat to propaganda machines. Remember, books don't burn, they just quietly vanish. So don't wait till it's too late to panic. Iceberg, Titanic, threat level orange. Don't you see that they're ignoring our rights? It's fascism wrapped in red, blue, and white. Coward, traitor, liar, foe, grab a tyrant by the toe, fuck a fascist puppet show, line him up like dominoes. Coward, traitor, liar, foe, grab a tyrant by the toe, fuck a fascist puppet show, line him up like
dominoes.
It's a threat level orange.
Warning.
It's a threat level orange. It's a threat level orange. It's a threat level orange.
The American dream's like any other. Open your eyes and it's gone.
Von dieser politischen Musik kommen wir nun auch zu einem politischen Thema hier im Monatsrückblick. Am 19. Februar jährte sich der rassistische Anschlag von Hanau zum mittlerweile 6. Mal. 9 Menschen wurden damals ermordet. Und auch in Erfurt wurde an sie erinnert, mit einer Mahn- und Gedenkwache auf dem Anger. Radio Frei war vor Ort und hat im Nachgang über diese Gedenkkundgebung berichtet. Es gibt einen längeren Beitrag in unserer Mediathek dazu zu hören. Und in diesem Beitrag kommt unter anderem Sultana Siddiqui zu Wort. Sie ist Menschenrechtsaktivistin und ich möchte heute hier im Monatsrückblick ihren Redebeitrag vom 19. Februar in kompletter Länge spielen. Gehalten hat sie diese Rede beim Gedenken an den rassistischen Anschlag in Hanau vom 19. Februar 2020, gehalten am 19. Februar 2026 auf dem Anger in Erfurt. Sultana Siddiqui.
1968 angekommen, denn mein Vater wurde hier als Gastarbeiter angenommen. Während er schuftet für das bisschen Geld, kommt mein Bruder Göcker 1982 auf die Welt. Ich erinnere mich zurück, meine Mutter lacht, voller Stolz, weil ihr Sohn seine...
Gökhan, Sedat, Said, Mercedes, Hamza, Willi, Fatih, Ferhat, Kaloyan. Ich habe eure Bilder gesehen, eure Gesichter. Ihr seht aus wie ich, wie meine Freunde, wie meine Familie, wie die Menschen, mit denen ich lache, mit denen ich weine, mit denen ich durchs Leben gehe. Ihr seht aus wie wir. Ihr seid wir. Neun Leben. Neun Menschen, die geliebt haben, die Träume hatten, die lachen konnten, die noch ein Leben vor sich hatten. Neun Menschen, die nicht mehr nach Hause gekommen sind, weil ein Rassist entschieden hat, dass sie nicht in diese Gesellschaft gehören. Weil während diese neun Menschen vor dem Tod standen, wegen eines Rechtsextremen, der Staat weitere 13 rechtsextreme SEK-Beamte schickte. Neun Menschen, die nicht mehr leben, weil das Notrufsystem der Polizei in Hanau versagt hat. Neun Menschen, die nicht mehr leben, weil der Notausgang verschlossen war. Neun Menschen, die nicht mehr leben, weil dieser Staat es versagt hat, einen rechtsextremistischen, vorher bekannten Täter aufzuhalten. All das, während die Angehörigen von Anfang an unter Generalverdacht gestellt wurden. Während der Staat die tödliche Bedrohung für unsere Leben verharmloste. Während der Vater des Täters bis heute in Hanau lebt und die Familien der Opfer weiter bedroht. Während die Ermittlungen verschleppt, Akten geschreddert und Konsequenzen verhindert wurden. Während wieder einmal die Frage gestellt wurde, was die Opfer falsch gemacht haben, anstatt sich zu fragen, warum ein bewaffneter Rassist sich sicher fühlen konnte zu töten. Neun Menschen konnten ermordet werden, weil ein System, ein rassistisches System aus Polizei, Justiz und Politik es ermöglicht hat. Ich denke heute an diese neun Menschen. Ich denke aber auch an Erfurt, an die Straßen, die wir jeden Tag hier entlang laufen, mit dem Wissen, dass auch hier Menschen sind, die den Tod von uns wünschen. Ich denke an die Blicke, die wir abfangen, an die Sprüche, die wir zu oft hören, an die Hetze, die jeden Tag lauter wird. Ich denke daran, wie es sich anfühlt, abends schneller zu gehen, wie es sich anfühlt, sich umzusehen, sich zu fragen, ob es heute vielleicht einer von uns sein könnte. Ich denke an die Gespräche mit Freundinnen, die sagen, alles wird schlimmer. An die Sorge um unsere Geschwister, um unsere Eltern, die in Akzenten sprechen, die dieser Staat nicht schützt, es nie getan hat. Ich denke daran, dass wir immer gewarnt haben, dass wir gesagt haben, was passieren wird. Dass Hanau nicht das erste und nicht das letzte Mal sein wird. Ich erinnere mich an die Nächte, in denen ich wach liege und daran denke, dass als nächstes unser Wohnblock in Brand gesetzt wird. Daran, wie ich nachts wach liege, mein Herz rast und ich die Angst bis in meine Knochen spüre, dass NSU, Halle, Hanau, München, Solingen, Mölln oder Rostock-Lichtenhagen sich wiederholen könnten. Daran, dass dieses Land ein Albtraum ist und wie gerne ich aufwachen würde. Ich bin müde. Müde davon, dass rechte Gewalt einen historischen Höchststand erreicht, während dieses Land über die Gefahr migrantischer Menschen redet. Müde davon, dass Faschisten in Landtagen sitzen, Gesetze mitbestimmen, ungestört ihre Netzwerke ausbauen, sich auf den Tag X vorbereiten, Listen schreiben mit unseren Namen. Müde davon, dass dieses Land über Abschiebungen im großen Stil debattiert. Müde davon, dass unsere Existenz zur Bedrohung erklärt wird, während sie es sind, die Brandsätze werfen, schießen und töten. Gökhan, Sedat, Said, Mercedes, Hamza, Willi, Fatih, Ferhat, Kaloyan. Ihr seid nicht vergessen. Wir sagen eure Namen, wir tragen euch in uns. Aber verdammt, es sind nicht nur eure Namen, es sind so viele mehr. Es sind die Namen derer, die im Mittelmeer ertrunken sind, weil Europa ihre Leben als wertlos ansieht. Es sind die Namen derer, die in Lagern wie Tiere gehalten werden, weil dieses System sie nicht als Menschen sieht. Es sind die Namen derer, die abgeschoben werden in den sicheren Tod. Es sind die Namen derer, die in der Straßenbahn bespuckt und angegriffen werden, die in Polizeizellen in Flammen gesetzt und getötet werden. Es sind die Namen derer, die nicht in das Bild eines deutschen Lebens passen. Es sind die Namen derer, die dem Tod in ihren Heimatländern entkommen sind, die die tödlichen Grenzen Europas überlebt haben, nur um dann durch den Rassismus in Deutschland getötet zu werden. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich von Hanau gehört habe. An das Gefühl, dass es mir die Luft abschnürt. An die Angst. An das unheimliche Gefühl des Alltags. An die Trauer. Ich erinnere mich an die Wut. An das Wissen, dass Hanau kein Einzelfall war. Hanau war die logische Konsequenz eines rassistischen Staates, der wegsieht, der mitmacht, der vertuscht, der immer wieder sagt, es war ein psychisch kranker Einzeltäter. Hanau war die Folge eines Systems, das in seinen Gesetzen, in seinen Medien, in seinen Parteien entschieden hat, wer dazugehört und wer nicht. Ich bin wütend auf diesen Staat, auf dieses Land, das sich auf unsere Trauer stürzt, nur um einen Tag später wieder Abschiebungen zu verschärfen, das Grenzregime auszubauen, uns als wirtschaftlich nützliche und nutzlose Ausländer zu kategorisieren und die Gewalt an uns möglich zu machen. Wütend auf die Verantwortlichen, die trotz der jahrelangen Rufe und Kämpfe der Überlebenden, der Angehörigen, der Rufe von uns nach Gerechtigkeit und Aufklärung, nach Konsequenzen bis heute, 6 Jahre später, immer noch schweigen. Vertuschen, verharmlosen, immer noch Ausreden finden, immer noch Täter schützen statt die Opfer und ihre Familien. Immer noch Strukturen aufrechterhalten, die uns in Angst halten, anstatt sie zu zerschlagen. Immer noch Worte statt Taten, immer noch keine Gerechtigkeit. Ich bin müde von jedem Politiker und jeder Politikerin, die heute Kerzen aufstellen und morgen Gesetze schreiben, die uns entrechten. Müde von jedem nie wieder, das ausgesprochen wird, während wieder und wieder Menschen getötet werden. Aber ich weiß auch, wir sind noch hier. Nicht, weil es uns erlaubt wird, sondern weil wir uns das Leben nehmen, das sie uns verwehren wollen. Weil wir lieben, lachen, überleben, weitermachen und gedenken. Trotz all dem. Weil wir zusammenkommen, weil wir uns gegenseitig schützen, weil wir um unsere Geschichten kämpfen. Weil wir erinnern, weil wir nicht vergessen. Und solange wir atmen, wird niemand eure Namen aus der Geschichte dieses Landes streichen können. Wir sind doch hier, auch wenn es weh tut. Jeden Tag. Ich sehe diesen Schmerz und diese Angst in den Augen meiner Familie, wenn sie versuchen, stark zu bleiben. Ich spüre sie in den Umarmungen meiner Freundinnen, die länger geworden sind, weil wir wissen, wie zerbrechlich alles ist. Ich denke an euch, die ihr weiterkämpft, an die Überlebenden, an die Angehörigen, an die Freundinnen und Familien, die diesen Schmerz jeden Tag tragen, die sich gegenseitig halten, sich in ihrer Trauer nicht allein lassen. Ich weiß, dass keine Worte genügen, dass keine Gedenkminute, kein Statement, kein politisches Versprechen euch das zurückbringen kann, was euch genommen wurde. Aber ich wünsche euch und uns Kraft. Ich wünsche uns allen endlich Gerechtigkeit. Unsere Trauer, unser Schmerz wird zu Widerstand. Heute und jeden Tag. Für dich, Gökhan, für Sedat, für Nassar, für Mercedes, für Hamza, für Willi, für Fatih, für Ferhat, für Kaloyan. Für uns alle, für all die Leben, die uns genommen wurden und all die, die wir noch schützen müssen. Für alle, die geblieben sind und alle, die uns fehlen.
zu hören war hier Sultana Siddiqui. Sie ist Menschenrechtsaktivistin und sie hat gesprochen am 19. Februar auf dem Anger in Erfurt bei der Gedenkkundgebung Erinnern heißt Kämpfen, eine Gedenkkundgebung für die ermordeten Menschen des rassistischen Anschlags im hessischen Hanau vor 6 Jahren. Unsere Radiokollegin Donata war bei der Gedenkkundgebung vor Ort, hat diesen und weitere Redebeiträge auch aufgezeichnet. Den kompletten Beitrag hört ihr unter radiofrei.de in der Mediathek. Donata hat einen Tag nach der Gedenkkundgebung im Vormittagsmagazin bei Reinhardt von ihren Eindrücken erzählt und hat auch Musik mitgebracht, die zu diesem Thema passt.
Eine ganze Reihe an Liedern zu diesem Hanau-Anschlag. Ich finde, das ist natürlich auch eine Form der Verarbeitung. Es gibt auch ein Lied von einem Angehörigen, der das auch nochmal ja, bearbeitet hat, sage ich mal. Aber ich würde sagen, wir hören jetzt gleich ein Lied von S. Castro, Neun Leben. Auch nochmal ein schöner Rückblick zu dieser Rede von Sultana gerade. Das ist sehr eindrucksvoll gewesen und ja.
Komm auch der letzte Tag, wo ich den Notruf gewählt habe.
Durch ihren Fehler habe ich mein Kind verloren.
Alle Zeugen sagen, die wussten es.
Wir wollen Taten sehen, dass was passiert, dass sowas nie wieder zustande kommt.
Müssen wir anfangen, uns selbst zu schützen.
Die Finger wählen die 110, Adrenalin im Blut. Das Telefon klingelt, aber keiner hört ihm zu. 22 Jahre alt, er wollte was Gutes tun, denn es gab keine Reaktion auf seinen Hilferuf. Was dann geschah, wäre vielleicht später nicht passiert. Wer an einen Zufall glaubt, hat die Probleme nicht kapiert. Man sagt, der Staat ist auf dem rechten Auge blind. Falsch gedacht, er schaut bewusst nicht noch genauer hin. Wie in dieser Nacht in Hanau, 19.02.2020. Der Täter war bekannt, doch Bullen haben keine Weitsicht. Nein, sie sollen nicht, Behörden haben nicht versagt. Man, es liegt in der Natur von diesem braun versifften Staat. Ja, razzien jeden Tag, Racial Profiling im Park. Sag mir, wer sind jetzt die wahren Kriminellen in Shisha-Bars? Das Attentat begann, doch sie fanden keinen Notausgang. Und schon wieder heißt es Einzelfall.
Denk dran, zu erinnern, ein Verändern. Neun Leben zu viel haben wir verloren. Und wir spielen nicht das Spiel nochmal von vorn. Helfen können wir nur selber. Wir müssen endlich was verändern. Neuen Leben, sie werden nie vergessen. Denn sie bleiben unsterblich, wenn wir kämpfen. Wenn wir kämpfen.
Ein ganzes Jahr ist nun vergangen und Hanau ist kein Thema. Denn für den Staat ging es von Anfang an um Einzeltäter. Nur um einen kranken Mensch, was für eine kranke Welt. In der man Fakten zum Rassismus nicht mal anerkennt. Rechter Terror, totgeschwiegen, damals schon beim NSU. Hessen ist verflucht, es klebt an euren Händen Blut. Deshalb wollen sie Ermittlungen nicht weiterführen. Unser Gedenken wird verboten, während Rechte den Reichstag stürmen. Sie nennen die Hetze demokratische Meinung. Schau, bürgerliche Politik sorgt für totale Verpeilung. Polizisten hängen in Nazi-Chats, bezahlt von euren Geldern. Dank dem Freund und Helfer wird heute Deutschland rechter. Wir vergessen nicht, auch nicht in vielen Jahren, die Welt zu verändern, ist unser Ziel auf diesem Pfad. Denn Rassismus hat System, Faschismus hat System. Lasst uns jetzt aufstehen, entschlossen diesen Kampf aufnehmen.
Denk dran, zu erinnern, ein Verändern. Neun Leben zu viel haben wir verloren. Und wir spielen nicht das Spiel nochmal von vorn. Helfen können wir nur selber. Wir müssen endlich was verändern. Neun Leben, sie werden nie vergessen. Denn sie bleiben unsterblich, wenn wir kämpfen. Wenn wir kämpfen.
Neun Leben von Castro in Erinnerung an die Opfer der Anschläge von Hanau.
Das war dieser Song, gehört haben wir hier nochmal Reinhardt in der Abmoderation aus dem Vormittagsmagazin am 20. Februar hier im Programm von Radio Frei. Ihr seid in der Sendung Monatsrückblick. Wir blicken auf den Februar 2026 zurück, auf inhaltliche Beiträge, auf Musikbeiträge, die hier unter anderem in unserem Programm liefen. Wir hören jetzt noch eine Musik und widmen uns dann einem ganz anderen Thema, nämlich den internationalen Filmfestspielen in Berlin, kurz Berlinale. Doch zuvor Musik, die habe ich gehört in der Sendung Lama, dem Lateinamerika-Magazin im Februar. Am Mikro waren Valentina und Susi. Sie haben über Politik in Chile gesprochen, sind dann immer aber auch zu anderen Themen gehüpft, die ihnen eingefallen sind durch die Musik, die sie gespielt haben, haben auch über die feministische Woche Kraftwerke in Erfurt gesprochen, über verschiedene Veranstaltungen, die im März in Erfurt laufen werden. Aber auch Chile-Bezug gab es, zum Beispiel musikalisch. Und das können Valentina und Susi deutlich besser aussprechen als ich. Also jetzt für euch.
Dann können wir ein zweites Lied von MC Mi Yerai hören. Mhm. Das heißt jetzt Mi Ser Mapuche.
Mhm. Mein Mapuche sein. Aha, und da rappt sie quasi über ihre Identität und ihre,
genau.
Ihre Wurzeln und ihre... Ihr Empfinden ihres Daseins so.
Genau das,
ja. Ihre Raíces.
Das war MC Mi Yerai.
Danke, Valentina, dass du es nochmal ausgesprochen hast. Gehört haben wir diese Musik in der Februarausgabe des Lateinamerika-Magazins Lama mit Valentina und Susi. Der Februar war der Monat oder ist der Monat der Berlinale. Und so waren auch in diesem Jahr unsere Filmhalunken Reinhard und Patrick wieder vor Ort in Berlin vom 12. bis 22. Februar. Und ich habe mal auf Reinhards Spickzettel gelunzt. Es liefen 342 Filme in 14 Sektionen, davon allein 22 Filme im Wettbewerb. Schwirrt euch da schon der Kopf von den ganzen Zahlen? Tja, ich frage mich, wie es da wohl Patrick ergangen ist, denn er hat alle 22 Wettbewerbsfilme in Berlin gesehen und hat fast täglich im Vormittagsmagazin von seinen Eindrücken berichtet. Auch Reinhard war in Berlin. Auch Reinhard hat Filme gesehen. Aber er war nicht nur in den Kinosälen, sondern hat sich immer mal auch auf den Straßen in Berlin umgehört. Ende Februar kamen dann die beiden Halunken Patrick und Reinhard wieder zusammen. Das könnt ihr nachhören im Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken. Mittlerweile wissen wir auch, der Goldene Bär für den besten Film ging an Gelbe Briefe von Ilker Çatak. Dieser Film wird bestimmt auch immer mal wieder Thema sein hier im Programm von Radio Frei. Ich habe es schon gesagt, Reinhard hat sich auch auf den Straßen in Berlin umgehört, unter den Filmfans und interessierten Publikum vor Ort. Und einige Eindrücke könnt ihr jetzt hören, denn Reinhard hat gefragt, wer sind denn für euch die Favoriten? Klammer auf, da war noch nicht klar, dass der Goldene Bär an Gelbe Briefe geht.
I've seen a beautiful film from Filipina and called Filipiniana, and it's one of the most amazing film I never seen.
What makes the Berlinale special to you?
You know that there is a market, and this market makes me very sad because I saw some very similar films around the world, and in the Berlinale we can see that the spirit of movie is still continuing.
Einen schönen guten Abend, willkommen im Superpalast. Welcome to Panorama to the World Premiere of Narciso. It's a Paraguayan, German, Uruguayan, Brazilian, Portuguese, Spanish and French co-production. Yes, that deserves it.
Favorite movie is Queen at Sea and At the Sea, because it was very intense acting and perfectly directed. And the highlights, I must say, are films around broken families. I saw a lot of them and they were all very excellent because they all had a different point of views on that topic.
Das war unsere allerletzte Premiere heute, und zwar die Premiere von En Route 2. Ein Riesenapplaus.
Sunny Dancer ist mir in Erinnerung geblieben. Der ist mit Bella Ramsey, die ist am ehesten vielleicht aus Game of Thrones, kennt man die. Hat sie die Mormon-Tochter gespielt. Das ist eine, die spielt immer Charaktere, die kann auf den Tisch hauen auf jeden Fall. In The Last of Us spielt sie auch die weibliche Hauptrolle. Und hier spielt sie halt wieder eine ähnliche Rolle. Es ist eine Story über ein junges Mädchen, was Krebs hatte und jetzt sich ein bisschen abgekapselt hat, emotionale Nähe nicht mehr so ganz zulässt und von ihren Eltern in einen Jugendcamp geschickt wird, wo Kinder mit ähnlichen Erfahrungen sind. Und ja, es ist eine schöne Story über ein junges Mädchen, die halt lernt, wieder zu vertrauen und Freunde zu finden und ihre rebellische Phase irgendwie zu verarbeiten, Kummer zu verarbeiten und sowas. Das ist sehr schön verarbeitet, sind mir mehrfach die Tränen geflossen. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Ich meine, eins genügt schon, aber vielleicht fällt dir noch ein Film ein, wo du sagst, Mensch, also war auch erinnerungswürdig.
Erinnerungswürdig war auf jeden Fall Truly Naked. Den habe ich gesehen. Das ist ein Film mit eher expliziteren Szenen, weil es auch um das Pornogeschäft geht in dem Film. Spannend war, da waren auch die Regisseurin war mit da und die hat wirklich gemeint am Anfang, hey, cool, dass wir so einen Film machen können, weil das eigentlich viele Agenten und so haben das gar nicht erst ihren Schauspielenden gezeigt, weil die ein bisschen Schiss vor der Thematik hatten. Und sie ist super stolz, dass sie es machen konnten und hat gemeint, bitte verlassen Sie den Saal nicht nach der ersten Szene, weil da geht's schon zur Sache. Und sie hat gemeint, it will be okay. It will be okay, please stay. Und es war wirklich okay. Und da geht es auch darum, dass ein junger Mann, der in das Familiengeschäft quasi hineinwächst und als Fotograf oder Filmer quasi die Aktivitäten seines Vaters mit aufnimmt. Und ja, aber Intimität entdeckt er wirklich erst später, wenn er mit einer Schulkameradin zusammen ein Schulprojekt macht. Und egal wie viel nackte Menschen er sieht, was wirklich Nähe bedeutet und Intimität, er lernt er dann halt später erst.
사람들이 이 영화를 사랑해주고 있구나라는 거를 느낄 수가 있어서 굉장히 안심이 됐었습니다.
When I first saw the film in the cinema in Busan with the audience, it was the very first time ever seeing the film with an audience. So I was very nervous, but it was also great for me to see how the audience reacted to the film.
Well, I've had so many good experiences, but let's go with Yellow Letters. I think it's complex, I think it's subtle, I think it's nuanced, I think it's about something that matters, and very beguiling. How's that?
I loved Queen at Sea with Juliette Binoche and Tom Courtney. I think it's a very important film, a very moving film. And I also would love to big up a little bit Flies, the Mexican movie, which has one of the cutest performances of the festival. This is my first ever physical Berlinale, and I've been very impressed by it. It's lovely. I've gone to... This is my last A-list festival. I've done all the others, so I'm really glad to have added it to my collection.
These are the cards. Use them after the film, fill them in, and put them in the boxes outside. And next Sunday, we will know which will be your favorite fiction and documentary.
Gelbe Briefe mit Abstand.
Ja?
Super. Ilka Chatak, super. Großartiger Film.
Auch politischer Film. Also was oder indirekt? Was hat Ihnen besonders gefallen an dem Film?
Ja, das ist wahnsinnig gute Schauspieler, tolles Drehbuch, wunderbar. Kamera ist 1A. Judith Kaufmann. Also für mich der goldene Bär. Wird er wahrscheinlich nicht kriegen, aber...
Vielleicht ein paar silbernen Bär, vielleicht irgendeinen.
Irgendwas Größeres müsste er gewinnen, auf jeden Fall.
Man kann ja schon so ein leichtes Fazit ziehen. Was nehmen Sie mit von der diesjährigen Berlinale?
Ja, also ein Film, der nicht... Frauen und Queer irgendwie im Mittelpunkt hat schlechte Karten hier im Wettbewerb.
Das sehen Sie kritisch?
Das sehe ich sehr kritisch, weil irgendwann, Trisha Tuttle hat ja früher auch ein queer feministisches Festival gemacht. Das macht sie jetzt mit der Berlinale auch.
Also was wünschen Sie sich dann für die Berlinale zukünftig? Was wäre die ideale Berlinale, was Filme angeht?
Ein bisschen offener, bisschen, soll ich sagen, unideologischer und sozusagen nicht nach solchen vorsortierten Kriterien aus. Und manche der Filme hätte man locker in Nebenreihen stecken können, haben sich die Leute zu Tode gelangweilt im Wettbewerb.
Now, I'm extremely honored and happy that we have this film here in Panorama. It's a film that looks back into the 1950s.
Bei der Berlinale schwirren viele Leute rum und unter anderem Felix vom Erfurter Kinoclub ist jetzt hier. Hallo.
Hey, Reinhard.
Das ist ja immer so schwierig für uns alle. Wir haben so viel gesehen, so viele Eindrücke. Welche Filme sind dir in Erinnerung geblieben oder vielleicht sogar Filmszenen? Manchmal weiß man die Filmtitel gar nicht mehr, aber weiß so prägnante Filmszenen. Das kann ja auch sein.
Manchmal ist es ja ziemlich überraschend, wenn man irgendwo reingeht, ohne das vorher auch irgendwie groß gelesen zu haben, keine Kritik gelesen hat und man sagt einfach, okay, ich schaue mir das an. Und da ist mir einer hingeblieben, ich glaube am Sonntag früh gleich um 9, einfach erster Film. Foley's hieß der. Oder Folie, ist ja also ein kanadischer Film auf Französisch. Und ja, so Mitte 40er, die in der Ehe stecken, die eigentlich ganz gut läuft, nur der Sex ist irgendwie nicht so doll. Und ihre Idee ist, die Beziehung zu öffnen und vielleicht auch mal andere Sachen auszubringen, wie Swingern oder ähnliches. Und ganz tolle Gespräche zwischen den beiden, klasse Dialoge, super geschrieben, auch sehr sinnlich, schöne Sexszenen mit auch anderen dann zusammen, aber auch ganz tolle Geschichte zwischen den beiden. Ich war wirklich ganz begeistert, weil es eine sehr moderne Auseinandersetzung mit Beziehungen, offenen Beziehungen, Liebe ist. Ja, hat mich sehr begeistert.
Das ist ja das Spannende, wie du es auch beschrieben hast, man weiß ja oft vorher nur den Filmtitel und lässt sich dann immer überraschen. Was ist denn dein persönlicher Favorit, unabhängig davon, wer am Ende jetzt im Wettbewerb den goldenen Bären oder silbernen Bären bekommt? Aber wo sagst du, das ist ein Favorit auch von mir? Das können auch andere Sektionen sein. Es gibt ja auch einen Panorama-Publikumspreis und so weiter.
Naja, zum Beispiel der von eben, der lief ja auch nur bei den Screenings. Der lief ja gar nicht im Wettbewerb oder irgendwo. Der lief nur bei diesen RG-Kino-Screenings, wo wir sind. Und gestern war ich ja beim Wettbewerb und habe etwas ganz Besonderes gesehen. Das ist der Titel. Genau, der Titel des Films ist etwas ganz Besonderes. Und er war auch wirklich ganz besonders. Nicht nur, weil es eine Thüringer Geschichte ist, also in Greiz gedreht, spielt in Thüringen, spielt im Thüringer Waldhotel, sondern auch, weil der Film, habe ich auch gestern bei Instagram so eine kleine Rezension geschrieben, habe ich wirklich geschrieben, es war mein persönliches Highlight bisher diese Woche, am vorletzten Abend, wo ich hier bin. Und ja, ich war wirklich ganz angetan, ganz rührende, ganz verschiedene Familienkonstellation. Jeder hat so sein, also eine große Familie und jeder hat so seine eigenen Probleme, die er mit in diese Familie mit reinnimmt und versucht zu lösen. Und ganz tolle und auch moderne Auseinandersetzung, auch mit so nicht klischeehaft, sondern leicht versteckten Ost-West-Beziehungen, die Probleme im Osten, gerade so im Grenzgebiet. Ja, ich war wirklich sehr angetan.
Thank you. And speaking of the audience, there's two microphones in the room, two standing microphones. Please share your thoughts, your impressions and your questions. I think we're all looking forward to hearing them. So one on this side and one on that side.
Gelbe Briefe.
Warum?
Ja.
ich fand einfach das Thema total spannend und wichtig, ne? Meinungsfreiheit und ich fand auch, wie es umgesetzt war, einfach total interessant.
Dann hier an Sie einfach weil Sie schon dazu, die zweite, letzte Frage. Wenn Sie jetzt schon so ein Fazit ziehen, ist ja fast zu Ende die Berlinale, also was nehmen Sie mit von der diesjährigen Berlinale?
Also überraschend gut. Das kann man wirklich sagen, weil letztes Jahr war es auch gut, aber diesmal war es so, dass wir gedacht haben, ach ja, ne, so von dem, was so beschrieben wurde von den Filmen, ja, gucken wir mal, und das war wirklich gut.
Und neben Gelbe Briefe, welche Filme sind noch hingeblieben? Also gibt es noch zwei, drei?
At the Sea auf jeden Fall. Was haben wir noch geguckt? Ach, wir haben so viel geguckt.
Rose? Weiß ich nicht.
Auf alle. Ja, natürlich Rose und Der Heimatlose. Ja, Der Heimatlose.
Thank you very much for being here. Thanks, Michelle. Thanks to the Berlinale Film Festival for inviting us once again. It's lovely to be here to see all of you. Thank you as well.